SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. SBB Cargo bekommt private Aktionäre. Vier Logistikfirmen übernehmen 35% am Güterzugunternehmen des Bundes. SBB zum Zweiten, warum sich nicht mehr alle Bähnler mit ihrer Bahn identifizieren.
Vor, sagen wir, 30 Jahren hat jeder ein bisschen gemeint, dass sie seine Eisenbahn.
Nicht mehr die Eisenbahn von vielen SBB-Angestellten, unser Besuch bei der Basis. Reportagen faszinieren, nehmen uns mit in andere Welten, aber die Fakten müssen stimmen.
Sowohl Redakteure wie Reporter haben jetzt künftig beim Schreiben, beim Lesen, beim Verfassen, beim Diskutieren über Themen den Fall Relotius im Hinterkopf.
Jener Reporter, der viele Reportagen erfunden hat. Heute im Tagesgespräch Daniel Puntas-Bernet, Gründer des ersten Reportagenfestivals in Bern. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Für Güter die Bahn. Mit diesem Slogan warb die SBB vor Jahren dafür, dass möglichst viel, was auf der Straße transportiert wird, eben auf die Schiene kommt. Mittlerweile landen 2/3 aller durch die Schweiz geführten Güter auf der Bahn. Der Rest ist auf der Straße. Aber sowohl Straße wie Schiene gelangen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Jetzt kommt es im Gütertransportwesen zu einer neuen Zusammenarbeit. Die vier Logistikunternehmen Planzer, Camion Transport, Gallica und Bertschi beteiligen sich zu 35% an SBB Cargo. Christoph Brunner, Sie waren für uns an der Medienorientierung in Dietikon dabei. Warum steigen die Logistiker bei SBB Cargo ein?
Es haben da beide ihre Interessen. Aus Sicht von SBB Cargo geht es darum, sich für die Zukunft zu rüsten. Das Unternehmen, das hat in den letzten 10 Jahren oft rote Zahlen geschrieben. Und da war es das erklärte Ziel des Bundes, dass SBB Cargo unternehmerischer ausgerichtet wird und nicht mehr so eng mit der SBB verbunden ist. Deshalb sollte sich das Unternehmen für Partner öffnen, die in die Zukunft von SBB Cargo investieren können. Und die Transportunternehmen, die hingegen haben ja auch ein Interesse für diese Partnerschaft. Es macht für sie unter anderem wegen des Klimaschutzes Sinn, für lange Strecken zwischen den Wirtschaftszentren die Güter auf die Schiene zu verladen und für die kürzeren Strecken, also zum Beispiel durch die Stadt bis zu den Kunden, Lastwagen einzusetzen. Und so können die Transportunternehmen nun ihren Kunden eine maßgeschneiderte Transportlösung anbieten.
Das heisst aber, diese Zusammenarbeit führt zu noch mehr Güterzügen auf der Schiene. Das Schienennetz ist bereits heute sehr gut ausgelastet. Geht denn da überhaupt noch mehr Verkehr?
Ja, sagen die Verantwortlichen, und sie verweisen da auf den großen Ausbau der Bahninfrastruktur in gut 15 Jahren. Da soll es auch Verbesserungen beim Güterverkehr geben. Zum Beispiel sollen dann ab 2035 auf der Ost-West-Achse Expressverbindungen möglich sein, die den Güterverkehr schneller machen.
Letztes Jahr hat SBB Cargo angekündigt, den Betrieb zu verschlanken, sprich auch Personal abzubauen. Werden durch die neue Zusammenarbeit zusätzlich Stellen gestrichen?
Nein, heißt es dabei SBB Cargo und auch bei den neuen Partnern, ein zusätzlicher Stellenabbau sei derzeit nicht geplant. SBB Cargo hat ja auch schon viel unternommen, um sich da schlanker zu machen für die neuen Partner. Bei Ende 2023 soll der Personalbestand um 800 Stellen sinken und es sind weitere Kostensenkungsmaßnahmen geplant. Dieses Programm, das soll unverändert weitergeführt werden, ohne es auszubauen.
Immer wieder zu reden geben auch die Geschäftszahlen von SBB Cargo. Finanziell ging es jahrelang auf und ab. Im letzten Jahr gab es einen kleinen Gewinn nach einem verlustträchtigen Vorjahr. Wie läuft es denn im aktuellen Jahr?
Ja, nicht sehr rosig, sagte heute der Chef von SBB Cargo. Eigentlich sei das Ergebnis erst noch leicht positiv gewesen und das sei auch gut, denn immerhin bekomme SBB Cargo seit Anfang Jahr ja gar keine Subventionen des Bundes mehr. Aber die finanzielle Situation, die bleibe angespannt. Es sei schwieriger geworden im Güterverkehrsgeschäft. 2 Großkunden von SBB Cargo hätten ihre Transportmengen deutlich reduziert. Es gäbe weniger Aufträge aus der Autobranche und der Stahlbranche und das spüre SBB Cargo empfindlich. Deshalb wird das Unternehmen wahrscheinlich keine große Sprünge beim Betriebsergebnis machen dieses Jahr. Die neuen Partner, die sagen, ihnen sei die Rendite nicht alles, aber natürlich, irgendwann wollen natürlich auch sie, dass sich ihr Engagement bei der SBB Cargo auszahlt.
Christoph Brunner, vielen Dank. Um die Bahn respektive die Bähnler geht es in wenigen Minuten. Wir reden darüber, wie es ist, für die SBB zu arbeiten, früher und in Zeiten wie diesen, nach der Nachrichtenübersicht mit Ursula Furgler.
Ein Gericht in Schottland hat es abgewiesen, die vorübergehende Schließung des britischen Parlaments zu stoppen mit einer einstweiligen Verfügung. Das berichten Nachrichtenagenturen aus dem Gerichtssaal. Den Antrag hatte eine Gruppe von Abgeordneten der Opposition eingereicht. Sie erachten die Zwangspause des Unterhauses als eine Einschränkung des Parlaments. Für nächste Woche ist eine weitere Gerichtsanhörung vorgesehen. Ähnliche Klagen wurden auch an Gerichten in der nordirischen Hauptstadt Belfast und London eingereicht. Premierminister Boris Johnson hat ja Mittwoch bei Königin Elisabeth beantragt, das Parlament in eine Zwangspause zu schicken, von Mitte September bis Mitte Oktober. Die Königin hieß den Antrag gut. In der Schweiz dürfen Sozialversicherungen ab dem 1. Oktober Versicherte durch Detektive beobachten lassen. Ab dann gelten die neuen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen mitteilt. Die Stimmberechtigten hatten im November letzten Jahres den Observationsartikel angenommen. Da gegen die Abstimmung Beschwerden eingereicht wurden, konnte der Artikel zunächst nicht in Kraft treten. Das Bundesgericht wies die Einsprüche inzwischen ab. 3 von 4 Personen in der Schweiz bewegen sich ausreichend. Das zeigt die neueste Gesundheitsbefragung des Bundesamtes für Statistik. Demnach sind 76% der Schweizer Bevölkerung während mindestens 2,5 Stunden pro Woche sportlich aktiv. Vor 15 Jahren lag dieser Wert noch bei 62%. In der Deutschschweiz sind die Menschen dabei aktiver als im Tessin und in der Romandie. Alles in allem habe sich das Bewegungsverhalten der Bevölkerung kontinuierlich verbessert, schreibt der Bund. Die Gesundheitsbefragung wird seit 1992 alle 5 Jahre durchgeführt. Für die aktuelle Statistik wurden über 22.000 Personen befragt. Die erste Etappe der Limmatalbahn ist eröffnet. Zum ersten Mal ist am Morgen ein Tram auf der neuen Strecke zwischen Zürich-Fahrbruch und Schlieren gefahren, im Beisein zahlreicher Politikerinnen und Politikern. Mit dem Bau der zweiten Etappe der Limmatalbahn nach Kilwangen im Kanton Aargau soll am Montag begonnen werden. Fertig sein soll sie Ende 2022. Dann werden auf einer Länge von gut 13 Kilometern 27 Haltestellen bedient. Die neue Stadtbahn kostet rund 700 Millionen Franken, bezahlt wird sie von den Kantonen Zürich und Aargau sowie vom Bund. Das Schweizer Hilfswerk Caritas stellt Betroffenen im Amazonasgebiet 250.000 Franken zur Verfügung wegen der Brände im Regenwald. Das Geld solle für die Nothilfe vor Ort verwendet werden, teilte Caritas mit. Die Feuer am Amazonas seien sowohl eine ökologische Katastrophe von globaler Bedeutung als auch eine soziale. Allein in dem südamerikanischen Staat Bolivien sind laut Caritas etwa 100.000 Menschen in ihrer Existenz bedroht von den sich rasch ausbreitenden Bränden. Die Aussichten für das Great Barrier Reef in Australien haben sich weiter verschlechtert, das teilte die australische Regierung mit. Die größte Bedrohung für die Korallen sei der Klimawandel, heißt es im Bericht einer Kommission. Das Great Barrier Reef in Australien ist das größte Korallenriff der Welt. Das Wetter. Heute und morgen ist es oft sonnig, über den Bergen gibt es heute Nachmittag vereinzelt Gewitter. Morgen sind mehr Regenschauer und Gewitter möglich. Die Temperaturhöchstwerte erreichen beidseits der Alpen 27 bis 30 Grad.
Das waren noch Zeiten, als die SBB als beste Bahn Europas galt, als der Stolz der Schweizer auf ihre Bahn schier grenzenlos war. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt hagelt es Kritik. Verspätungen, Pannenzüge, fehlende Lokführer und dann der tödliche Unfall eines SBB-Kundenbegleiters wegen einer defekten Wagentür. Die Öffentlichkeit ist aufgebracht. Die SBB in der Vertrauenskrise. Was sagen die Eisenbahner und Eisenbahnerinnen? Inlandredaktor Peter Maurer hat nach Antworten gesucht, in einer Sitzungspause beim jungen Bahnvolk in Bern und am Stammtisch bei den alten Bähnlern in der Innerschweiz.
Die alten Männer und ihre Bahn.
Vor, sagen wir, 30 Jahren hat jeder ein bisschen gemeint, dass sie seine Eisenbahn
war. Früher war halt ein Familienbetrieb. Das ist heute nicht mehr.
Wir kommen einfach arbeiten.
Es ist nicht mehr, wie es war.
Die Weichen wurden schon lange Richtung Neuzeit gestellt. Da sitzen Sie nun am kleinen runden Tisch, zwei ehemalige Lokführer und ein Logistiker. Zusammengezählt standen sie über 100 Jahre im Sold der SBB, sind längst pensioniert, kommen aber immer noch am Morgen hier in die legendäre Milchhuchi, in die Bähnlerbeiz gleich neben dem Bahnhof Erstfeld, in diesem Dorf der einstigen Eisenbahnerhochburg. Kaffee trinken, schweigen, reden, die Bahn lässt sie einfach nicht los. Die Bahn in der Krise?
Es sind einfach mehr Leute unterwegs. Es ist alles einfach läuft am letzten Zacken.
Ja, es ist schon ein dichter Fahrplan. Es ist unglaublich, wenn es halt nicht stimmt mit einer Minute, zwei. Und es ist alles im Eimer, wenn man sagen.
Die vielen Menschen, der enge Fahrplan, immer mehr, immer schneller. Ist es das? Nicht nur.
Personal eingespart worden ist.
Es muss rendieren, es muss irgendwann muss etwas rausschauen.
Sparen. Das letzte kommt so raus.
Verunsicherung an der Basis?
Nicht verunsichert, aber zum Teil einfach im Stress. Gerade das Lokpersonal, die können ja 365 Tage im Jahr arbeiten, wenn sie sich melden würden. Oder? Da fehlen ja Leute. Und das ist das Schlimme.
Fragen Sie, warum das Junge nicht mehr Lokführer werden wollen, wo früher der Traumberuf war.
Die alten Bähnler in der Milchhuchi in Erstfeld. Auf der Tür steht zwar französisch modern «Chez SBB», aber für die Bähnler hier ist es einfach nur die Milchhuchi. Seit 100 Jahren schon ein besonderer Ort, sagt die Chefin.
Ja, sicher ein Stück wieder ein bisschen Heimat, das Heimkommen.
Heimat, so wie die Bahn von damals eben. Drüben auf Gleis 2 fährt der Zug ab. Szenenwechsel. Bern, Steinerstraße 35, der Hauptsitz der Verkehrspersonalgewerkschaft SEV. Zweiter Stock, großer Saal. Die Luft ist etwas stickig.
Gut, dann kommen wir zum Traktandum 14, Überprüfung der Jahresziele.
20 junge Frauen und Männer sitzen an langen Tischen. Die sogenannte Jugendkommission tagt. Lokführer, Zugbegleiterinnen, die seit kurzem Kundenbegleiterinnen heißen, Leute vom Unterhalt, Schalter, Rangierpersonal, alle zwischen 20 und 30. Aber bevor die Jahresziele überprüft werden, fragt man noch in die Runde, wie ist die Stimmung beim Bahnvolk?
Die Stimmung ist schlechter als früher.
Das Personal ist verunsichert, auf jeden Fall auch sicher wütend gegenüber Geschäftsleitung.
Die Krise ist, glaube ich, schon mehr. Das Bähnlertum, wie es früher gegeben hat, das existiert so nicht mehr. Zum Teil bleiben die Mitarbeiter je nach Branche nur noch ein paar Jahre, sogar nur noch ein paar Monate, je nachdem. Ich spüre nicht, dass von der Geschäftsleitung der Wille da ist, dass man die Mitarbeiter zufriedenstellt und behalten will.
Mit der Aufteilung der SBB in verschiedene Divisionen sei die Bähnlerfamilie gleichsam auseinandergerissen worden.
Man hat den Fokus aufs Wesentliche verloren, also aufs Zugfahren, dass das funktioniert. Man konzentriert sich vor allem auch auf viele Seitenprojekte, sei das in die Zukunft schauen, Digitalisierung, Andreas May, der gerne selbst fahrende Autos cool findet und so Sachen fördert. Aber das Wesentliche, dass unser Kernprodukt, halt diese Bahn, die geht vergessen.
Komme dazu, sagen zwei Kundenbegleiterinnen.
Kommunikation ist auch eines der grössten Probleme zurzeit.
Das beste Beispiel, sie haben über den Tod, also über den Unfall berichtet von unserem Arbeitskollegen 4 Tage später.
Und trotzdem, sagt der junge Lokführer, trotzdem werde an der Front täglich dafür gearbeitet, dass es auf den Schienen rollt.
Die Leute machen Überstunden, können arbeiten, auch wenn sie frei hätten und so. Und schauen einfach, dass die Züge fahren können. Und das, die Wertschätzung, das ist das, was den Leuten oft fehlt. Oder sie es einfach nicht zu spüren bekommen, wenn dann auf die nächste Runde wieder ist, ja, wir tun da leider beim Servicepersonal im Unterhalt Löhne einkürzen und so, weil wir das jetzt neu bemessen und dann gemerkt haben, das ist irgendwie falsch ausgerechnet und so. Das schießt die Leute an, ganz klar, ja.
Es rumort bei der Bahn. Es gibt Probleme. Aber dazu können und müssen die SBB-Führung doch einfach stehen.
Ich finde, man könnte einfach mal ein bisschen ehrlicher kommunizieren.
Punkt. Die Sitzung der jungen Bändler geht weiter. Es gibt noch viel aufzugleisen bei dieser Bahn.
Peter Maurer. Wer wochenlang kranke Angehörige pflegt, soll deswegen nicht die Stelle verlieren, findet die Gesundheitskommission des Nationalrats. Beispiel Familie Keller.
Wenn ich zurückdenke, wie lang noch die 2 Jahre waren und wie intensiv, dann sind 14 Wochen Betreuungsurlaub ganz einen grossen, wichtigen Meilenstein. Das hätte ich noch nicht gelangt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Und so geht's weiter bei uns. Seit über 30 Jahren sucht Nada ihren Bruder. Vermisste aus dem libanesischen Bürgerkrieg sollen jetzt dank einer Datenbank des IKRKs gefunden werden. Wenn der Monat zur Neige geht, ja, dann gibt es bei uns die Worte dazu. Auch der August ist Radiogeschichte. Wer gut umsorgt und gepflegt wird, wird schneller gesund. Deshalb sollen sich Eltern maximal 14 Wochen unbezahlten Urlaub nehmen können, um ihr krankes Kind zu pflegen, ohne zu riskieren, dass ihnen die Kündigung droht. Über dieser Vorlage brütet seit 2 Tagen die Gesundheitskommission des Nationalrates. Wie wichtig die Zeit ist, um ein Kind zu pflegen, weiß eine Familie mit einem leukämiekranken Kind. Andrea Jacki war zu Besuch.
Also, guten miteinander. Ein guter zusammen. Kannst du noch ein drüber nehmen?
Ein gewöhnliches Abendessen am Familientisch. So war es nicht immer. Vor 7 Jahren, an einem Mittwochabend, entdeckte Nanette Keller geschwollene Lymphknoten am Hals ihres Sohnes, dem damals 8-jährigen Luis. Am selben Abend bereits die Diagnose Leukämie.
Wir sind über Nacht in eine Welt katapultiert worden, die wir nicht kennt haben. Wir sind im Spital die ersten 3 Wochen, vom Notfall direkt auf die Onkologiestation. Wir waren 3 Wochen dort, mussten ganz schwierige Entscheidungen treffen mit der Chemo, mit dem Port, den man einsetzt, für die Medikamente noch auf 2 Bereiche. Es war wie so ein Klapp am Kopf.
Nanette Keller und ihr Mann mussten sich neu organisieren. Sie wollten Luis im Spital nicht alleine lassen, auch in der Nacht nicht. Daheim warteten aber auch noch die beiden Töchter, damals 3 und 10 Jahre alt. Zusammen mit den Großeltern hätten sie einen regelrechten Einsatzplan erstellt, erzählt Keller. Schließlich kündete sie ihren 60% Job als Arbeitspsychologin. Ihr Mann arbeitete 100% weiter.
Er ist viel vom Arbeiten ins Spital, hat beim Luis übernachtet, ist am nächsten Morgen gegangen. Wir haben uns noch schnell praktisch Klinke in die Hand gegeben, haben vielleicht noch schnell im Spital auf der Station einen Kaffee getrunken. Ich bin wieder ablösen, weil ich zu Nacht daheim war bei den Mädchen. Ein Hin und Her und Zeit für uns zwei oder für jeden allein haben wir total streichen.
Luis reagierte heftig auf die Chemotherapie. Er hatte viele Nebenwirkungen, einmal eine Blutvergiftung. Er verlor alle Haare, magerte ab, sah schlecht aus. Es sei für Luis und für den Rest der Familie eine enorme psychische Belastung gewesen, erzählt Nanette Keller.
Über die ganzen 2 Jahre, würde ich sagen, ist sie immer intensiver geworden. Die Kräfte sind langsam auch ein bisschen schwächer geworden von allen. Der Einsatz war enorm. Wir waren viel im Spital. Wir haben viel gesehen, auch andere Familien, wo es ganz, ganz schlecht gegangen ist, wo wir gewusst haben, es kommt nicht gut, die werden sterben, die sind gestorben. Es ist eine enorme Belastung, wo man sich mit Themen auseinandersetzen muss, die man lieber nicht will. Ehrlich gesagt, einmal nicht mit dem eigenen Kind.
Weil Keller ihre Arbeit gekündigt hatte, musste sich die Familie finanziell einschränken. Dennoch sei es ihnen verhältnismäßig gut gegangen. Sie habe im Spital andere Schicksale erlebt. Eltern, die ihre Anstellungen nicht künden konnten, weil sie zu wenig verdienten und daher nicht immer beim kranken Kind sein konnten. Oder Mütter, denen der Arbeitgeber kündigte, weil sie zu viel fehlten. Nanette Keller begrüßt einen gesetzlich festgeschriebenen Betreuungsurlaub und einen Kündigungsschutz für Eltern in dieser schwierigen Situation.
Bis jetzt sind es ja 3 Tage, wo man Urlaub hat. Und wenn ich zurückdenke, wäre das nicht einmal von Diagnose bis vom Luis de Port eingesetzt worden mit der ersten Chemodosis. Und wenn ich zurückdenke, wie lange noch die 2 Jahre sind und wie intensiv, dann sind 14 Wochen Betreuungsurlaub ganz ein grosser, wichtiger Meilenstein. Das hätte ich noch nicht gelangt, wenn ich ganz ehrlich bin.
2 Jahre lang dauerte der Albtraum der Kellers. Dann ging es Luis endlich besser. Jetzt sitzt er beim Abendessen. Er besucht das Gymnasium, treibt Sport, steht voll im Leben. Bald kann er seinen 15. Geburtstag feiern.
Und how was your day?
Gut.
Rendezvous gleich 10 vor 1. Es passiert jeden Tag irgendwo auf der Welt. Menschen verschwinden, zum Beispiel in bewaffneten Konflikten. Ihre Angehörigen suchen sie manchmal jahrelang, aber sie erfahren nie, was wirklich mit ihnen passiert ist. Nicht zu wissen, ob ein geliebter Mensch noch lebt oder schon tot ist, das bedeutet für Angehörige großes Leid. Und um diese Angehörigen kümmert sich unter anderem das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das IKRK, zum Beispiel in Libanon. Dort sind während des Bürgerkriegs zwischen 1975 und 90 Tausende spurlos verschwunden. NOS-Korrespondentin Susanne Brunner.
Ein Passfoto, schwarz-weiß an den Ecken zerrissen, voller Falschspuren. Das ist alles, was Ibtihaj von ihrem Vater geblieben ist. Mit diesem Bild hat meine Mama meinen Vater gesucht, sagt die Palästinenserin, die heute im südlibanesischen Tyros wohnt. Ihr Vater verschwand 1976 in Nabah, einem Vorort von Beirut, gleich am Anfang des libanesischen Bürgerkrieges. Soldaten trennten ihn von seiner Familie und brachten ihn weg. Ibtihaj erinnert sich, wie ihre Mutter 7 Jahre lang jeden Tag nach ihm suchte. Als wir Kinder morgens aufwachten, war unsere Mutter nicht da, erinnert sie sich. Mit dem Passfoto irrte unsere Mutter jeden Tag durch die umkämpften Straßen in Beirut an brennenden Gebäuden vorbei und fragte jeden, ob er ihren Mann gesehen habe. Für Ibtihaj und ihre 8 Geschwister eine harte Zeit. Ohne ihren Vater war kein Einkommen da. Ihre Mutter kümmerte sich kaum um sie. Zu sehr war sie mit der Suche nach dem Vater ihrer Kinder beschäftigt. Solche Erinnerungen hat auch Nada aus dem nordlibanesischen Tripoli. 1983, ebenfalls während dem Bürgerkrieg, verschwand ihr Bruder spurlos. Die Ungewissheit, ob er lebt oder tot ist, hat Nadas Familie geprägt. Das Essen verbrannte auf dem Herd, weil meine Mutter plötzlich weinen musste und alles liegen ließ, erinnert sich Nada. Die psychischen Probleme ihrer Mutter machten ihren Vater wütend. Diese ihrerseits warf ihm vor, er fühle nicht, was sie als Mutter fühle. Nadas Mutter starb, ohne ihren Sohn je wieder gesehen zu haben. Nun sucht Nada weiter. Sie stand ihrem Bruder sehr nahe. Ich spüre, dass mein Bruder lebt, sagt Nada. Ihr Bruder wäre heute gut 60 Jahre alt, Ibtihajs Vater etwas über 80. Aber 2 Männer, vor 30, 40 Jahren im Bürgerkrieg verschollen, besteht jetzt denn überhaupt noch Hoffnung zu erfahren, was mit ihnen geschah? Auch nach so langer Zeit gäbe es Hoffnung für die Angehörigen vermisster Personen, sagt Maike Chron. Die holländische IKRK-Delegierte beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema. Zurzeit leitet sie das Programm Vermisste Personen in Libanon. Die Suche nach Vermissten in Libanon war jahrzehntelang politisch blockiert. Im vergangenen November hat das libanesische Parlament aber ein wichtiges Gesetz verabschiedet. Dieses verankert das Recht zu wissen, was mit vermissten Angehörigen geschehen ist. Dafür soll eine Sonderkommission eingesetzt werden. Das Internationale Rote Kreuz hat sich zusammen mit anderen Organisationen und der Zivilgesellschaft stark dafür eingesetzt und sammelt jetzt Daten, die der Kommission bei der Suche nach Vermissten helfen sollen.
We collected anti-disappearance data with 3,000 families after missing.
Von 3,000 Familien, die ihre Liebsten vermissen, hat das IKRK Speichelproben und andere wichtigen Informationen gesammelt. Auch von Nada und Ibtihaj. Beide engagieren sich zudem beim IKRK-Programm, das Angehörige von Vermissten begleitet. Denn diese fühlen sich oft verlassen, weil wir über unser Leiden nicht reden können, sagt Nada. Wenn ich meiner Nachbarin sage, ich vermisse meinen Bruder, dann sagt diese, was, du suchst ihn immer noch? Hör auf, das bringt doch nichts. Seit einigen Jahren besucht Nada andere Angehörige von Vermissten. Sie helfen sich gegenseitig und reden über ihre Erinnerungen. Als Kinder haben mein Bruder und ich oft die Schule geschwänzt und sind zum alten Bahnhof gerannt. Dort haben wir zusammen Papierdrachen gebastelt und sie steigen lassen, sagt Nada. Das Bild eines Papierdrachens hat Nada auf einen leeren Stuhl gemalt. Diese bemalten leeren Stühle werden nächstes Jahr vom IKRK in Beirut ausgestellt. Sie sollen 30 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges daran erinnern, dass noch immer Tausende ihre vermissten Angehörigen suchen. Der Krieg ist für sie noch nicht vorbei.
Der August ist Geschichte und das ist auch gut so, findet Daniel Hubacher. Sie hat die Worte des Monats zusammengestellt. Dieser August war heiß, vieles ist zu Ende gegangen und Brasiliens Regenwald brennt immer noch.
Er hat eingeladen, das Drehbuch für den Anlass weggeschmissen und Donald Trump ein bisschen die Show gestohlen, der französische Präsident Emmanuel Macron. Er hat als Gastgeber aus dem diesjährigen G7-Gipfel in Biarritz rausgeholt, was rauszuholen war. Fazit der Veranstaltung: Die Stimmung war gut und unter anderem wurden 20 Millionen zur Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Brasilien freigemacht. Man werde noch heute Löschflugzeuge in den Amazonas schicken, sagte Macron. Denn
la perte du premier poumon de la planète, c'est un problème mondial. Aucun pays ne peut dire que ça ne le concerne seul, même si chaque pays doit être respecté dans sa souveraineté.
Wenn die Welt eine ihrer wichtigsten Lungen drohe zu verlieren, sei das nicht nur Brasiliens Angelegenheit, sondern gehe die ganze Welt etwas an. Doch davon will der rechtsgerichtete brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nichts wissen. Er vermutet eine Verschwörung hinter dem Angebot.
Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de ouro da Amazônia? O que eles querem lá?
Niemand hilft ohne eine Gegenleistung. Warum wohl haben sie ein Auge auf den Amazonas geworfen? Wir müssen uns fragen, was die hier wollen. Keine Gefahr droht der brasilianischen Regierung von Seiten der Schweiz. Im Gegenteil, das Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und den Mercosur-Staaten, also auch Brasilien, kann dem brasilianischen Präsidenten nur gefallen. Die Schweiz wird etwas mehr Soja und Fleisch zu günstigeren Konditionen auch aus dem brennenden Brasilien importieren. Einem Brasilien, das sich einen Deut ums Klima, die Rechte von Indigenen oder Kleinbauern schere, monieren Kritiker. Vor allem der Zeitpunkt des Abkommens sei stoßend, sagte Bauernverbandspräsident Markus Ritter.
Wir sehen die riesigen Waldbrände mit Zerstörung des Klimas in Brasilien und einem Präsidenten, der sich kaum dagegen wehrt. Wir sehen auch, dass eben gerade die Weltgemeinschaft und auch Europa zögert, hier Handelsvereinbarungen abzuschließen. Und da ist der Zeitpunkt, wo die Schweiz jetzt einen solchen Erfolg zu vermelden versucht, schon sehr speziell.
Speziell war der Sommer auch für die Italienerinnen und Italiener. Mitten in der Ferienzeit war es, bei 35 Grad, da brach ein Politgewitter über das Land herein. Nicht, dass solche Vorkommnisse in Italien etwas Ungewöhnliches wären, und doch...
Es ist die verrückteste Regierungskrise, die Italien je erlebt hat,
sagte die Oppositionspolitikerin Laura Garavini noch, und dann folgte ein filmreifer Auftritt von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte, der seinen Rücktritt ankündigte, aber nicht ohne vorher den Chef der rechtsnationalistischen Lega, Innenminister Matteo Salvini, gehörig in den Senkel zu stellen.
I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno, e vedete, mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale.
Der Innenminister übernehme keine Verantwortung für sein Handeln. Es fehle ihm an Sensibilität und er trete die politische Kultur mit Füßen. Der Geprügelte blieb seltsam stumm und Italien versucht es wieder mal mit einer neuen Regierung. Das also war der italienische politische Hosenlupf. Bei uns ging er so. Schwingerlütt im Schweizerland. Die Uraufführung am Festakt in Zug mit über 600 Mitwirkenden sorgte für gute Stimmung und sie steigerte sich, bis der König sich das Sägemehl von den Schultern klopfen konnte.
Stucki, oh, Stucki. Stucki. Hei, ja, 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 ja.
Ich bin einfach gezogen. Ich musste gewinnen, weil ich einfach ziehen wollte. Und es ist mir gelungen. Ja, da ich nicht die Bauern geht das sicher wieder zurück zum Züchter, weil bei mir im Garten würde ich meinen schönen Rasen verschalten.
Gleich 13 Uhr und gleich im 1. und 4. Heute startet in Bern die erste Ausgabe des Reportagenfestivals mit Reporterinnen und Reportern aus aller Welt. Initiiert hat es Reportagenherausgeber Daniel Puntas Pernet, auch um das Vertrauen in den Journalismus wieder zu stärken, wie Puntas im Tagesgespräch sagt, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Das Güterunternehmen SBB Cargo soll unabhängiger werden von der SBB. Neu beteiligen sich 4 private Straßentransportunternehmen am Gütertransport der Bahn. Planza, Camiontransport, Gallica und Berci. Ein Gericht in Schottland hat es abgewiesen, die vorübergehende Schließung des britischen Parlaments zu stoppen mit einer einstweiligen Verfügung. Den Antrag hatte eine Gruppe von Abgeordneten der Opposition eingereicht. Sie erachten die Zwangspause des Unterhauses als eine Einschränkung des Parlaments. 3 von 4 Personen in der Schweiz bewegen sich, gemäß der neuesten Gesundheitsbefragung, ausreichend. Demnach sind 76% der Schweizer Bevölkerung während mindestens 2,5 Stunden pro Woche sportlich aktiv. Vor 15 Jahren lag dieser Wert noch bei 62%.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.